Ich finde es einfach spannend von der Auseinandersetzung Kunst und Architektur. Wo sind die Schnittstellen, die Berührungspunkte? Was kann Kunst, was kann Architektur? Also Kunst muss jetzt in dem Sinn nicht funktional sein, Architektur schon.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Maler Andy Denzler. Hallo Andy.
Hallo Johann.
Andy, mich interessiert immer am meisten, wie meine Gästinnen zur Malerei oder zur Kunst gekommen sind. Wie bist du zur Kunst gekommen?
Ja, das ist ein bisschen speziell bei mir. Ich hatte eine Lehre gemacht als Lithograf, ursprünglich mit 16. Und da hatte ich das erste Mal Kontakt mit zeitgenössischer Kunst über diese Firma. Mhm. Die hatte dann die ganzen Reproduktionen gemacht, Bücher und Kataloge und Einladungskarten für Bischofberger und für Thomas Ammann.
Mhm, zwei legendäre Galeristen.
Genau, ja.
Die nicht, auch vielleicht zur Einordnung, der Thomas Ammann war wirklich ein außerordentlicher Früherkenner der Bischofsberger auch. Thomas Ammann ist leider an AIDS gestorben. Die Sammlung wurde neulich versteigert, oder die letzten Teile, glaube ich, und ein herausragendes Auge, Frühentdecker und Bischofsberger eben ein fast eher ein Sammler, ne? Und für den habt ihr gearbeitet. Was ist Lithograf? Was macht ihr genau? Druckerei?
Ja, es ist eigentlich die Druckvorstufe, oder? Den Beruf gibt es eigentlich heute nicht mehr. Es ist ja alles digitalisiert worden. Das waren ja früher irgendwie 8 oder 9 verschiedene Berufe im grafischen Gewerbe. Mhm. Und der Lithograf war eigentlich der, der die Bilder und Texte zusammen kombiniert hat. Also der hat eigentlich den Katalog dann umgesetzt für die Druckvorstufe für die Filme, bevor man eigentlich in den Print geht. Oder? Mhm. Und natürlich auch Faksimile, die Bilder so korrigiert farblich. Das war ja damals alles Handarbeit, mhm. oder? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da wurden die farblich angepasst, damit das wirklich mit dem Originalbild übereinstimmt. Eben Faksimile.
Und du hast eine Lehre dort gemacht?
Ich war dort in einer Lehre als Lithograf, genau, und hatte so eigentlich Zugang zu hochkarätiger Kunst und konnte eigentlich diese Bilder in meinen Händen halten. Das waren Basquiat, das waren Warhols.
Wahnsinn.
Das waren Picassos.
Und hat das intim sozusagen, hat das physischen Kontakt, ja?
Ich hatte physischen Kontakt, ich musste diese Bilder reproduzieren.
Ja.
Und die hatten dann, die Kunsthändler brauchten diese großen Dias, diese Slides.
Das gab es noch bei mir, als ich anfing, gab es diese sauteuren Ektas.
Ja. Genau, ja. Da hatte man noch einen Koffer mit
Tageslichtpult
drin im Koffer und konnte man so die Dias anschauen, der Bilder. Ja,
so interessant. Und so ist dir Malerei begegnet. Vorher, du hattest von der Familie her nichts.
Kein Kontakt zu Kunst. In dem Sinne, also zur bildenden Kunst, ich hatte Musik gemacht und so den Einstieg mhm. in das Musische gefunden. Und das ist eigentlich heute noch präsent, die Musik. Ja.
Kennst du den Maler Bill Copley? William N. Copley? Ja. Weißt du, der so, ja, fast zum Teil naiv, aber so Frauen, Salonszenen, ziemlich wild, ziemlich so später Picasso sexualisiert. Und der war eigentlich Kunsthändler. Der hatte eine Galerie in Los Angeles und hat Max Ernst und die ganzen Surrealisten gezeigt, war aber damit sehr erfolglos und hat dann irgendwann beschrieben, dass er immer alleine in diesem Galerieraum saß mit diesen Bildern und die quasi in ihn rein sind und so er zum Maler geworden ist. Über den Umgang als Händler. Okay. Gibt auch ein tolles Buch. Und erzähl dann, und dann hast du gemerkt, dann, wie war dann der Schritt vom Umgang sozusagen, professionellen Umgang mit den Bildern zum selber Malen?
Ja, das hatte seine Zeit gebraucht. Also wie gesagt, damals hatte ich diesen Kontakt zu Jean-Michel Basquiats Werk 1981. Das war noch sehr früh, da war überhaupt nicht bekannt. Niemand kannte ihn. Und natürlich Warhol schon und Picasso, das sind die ganz Großen. Aber Basquiat hatte ich überhaupt nicht verstanden. Ich hatte diese Zeichnungen auch reproduziert, diese Skizzen auf Papier, die Papierarbeiten. Das konnte ich jetzt damals noch nicht so nachvollziehen und wusste nicht, was eigentlich die Absicht dahinter war. Also mit, wie gesagt, mit zeitgenössischer Kunst hatte ich mich eigentlich noch nicht auseinandergesetzt mit 16. Erst viel später dann über die Grafik, über die Werbung, über die Musik bin ich dann eigentlich zur Malerei gekommen, Mitte 20. Also ich fand eigentlich eher spät den Einstieg.
Und dann hast du einfach selber angefangen oder hast du dann auch gesagt, du willst es studieren?
Ich war eigentlich Autodidakt in den Anfängen. Ich hatte mit abstrakter Malerei angefangen und ging den anderen Weg vom Abstrakten ins Figürliche. Mhm. Normalerweise ist es das umgekehrt. Ja. Oder? Wie der Kandinsky, der sich immer mehr auflöst ins Geometrische, ins Abstrakte. Von Murnau, vom Dorf, ja, bis hin zum Dreieck. Oder? Ich hatte das eigentlich umgekehrt gemacht. Ich habe immer die Dinge etwas anders behandelt und versucht, neue Wege zu finden.
Und wann würdest du sagen, hattest du so deine Sprache gefunden? Also ab wann war es so, dass du sagtest, okay, jetzt passiert was, jetzt entsteht was, was irgendwie eine andere Aura hat?
Ja, ich denke schon, dass das eigentlich mit der abstrakten Arbeit zu tun hatte, die ich in den 90er Jahren gemacht habe, diese Farbfeldmalerei, die eigentlich sehr inspiriert war von den amerikanischen abstrakten Expressionisten aus den 50er Jahren und den Zürcher Konkreten mit der Farbfeldmalerei. Ich habe das so ein bisschen vermischt und da kam was Neues raus, bis in die Nullerjahre. Und anfangs 2003 kam dann eigentlich diese Transformation ins Figurative. Das ging aber über ein Jahr, versuchte ich zu überlegen, wie kann ich jetzt das Abstrakte, meine Bildsprache ins Figürliche transformieren. Und da hatte ich ein Jahr lang überlegt, wie geht das. Und dann kam so ein Moment im Atelier, als die Türe offen war und ich habe einen relativ langen Gang, also man kann 50 Meter lang eigentlich bis ins Atelier schauen, in dieser Fabrik, wo ich war damals. Und dann sah ich von ganz weitem ein abstraktes Bild von mir und das hat aber wie so ein flüssiger Kopf ausgeschaut, wie ein Porträt.
Wie so eine Silhouette, ja?
Genau, so ein Kopf, schwarz-weiß. Und da wusste ich, aha, so muss ich das machen, aus dem Abstrakten heraus. Diese Flüssigkeit, das Nasse nass und dann diese Verzerrung und diese Distortion ist ja eigentlich meine bekannte Bildsprache, genau, die ich ja dann eigentlich so immer weitergetrieben habe. Genau. Und das hat ja auch was sehr Mediales.
Interessant. Also du hast quasi auch auf die Entfernung die Auflösung der Silhouette gesehen.
Ja, genau.
Und wenn ich jetzt, wir sind jetzt hier in St. Agnes und haben hier diese kleine Querschnittspräsentation von dir. Woher kommt so ein, woher kommen die Motive? Also die Porträts, die Figuren, sind das Fotos, die du selber machst, die du findest? Und was kommt zuerst?
Also die Bildfindung ist eigentlich ganz zentral. Ich arbeite ja immer möglichst konzeptionell eigentlich für eine Ausstellung. Wenn es eine Solo-Ausstellung ist, gibt es ein bestimmtes Thema, das mich interessiert. Und das versuche ich dann irgendwie visuell umzusetzen, so dass es irgendwie auch ja, den Betrachter in den Bann zieht, oder dass da ein Konzept auch entsteht. Das kommt vielleicht auch ein bisschen von früher her, aus meiner Zeit als Grafiker und von der Werbung, dass man da so versucht, ein Konzept zu erarbeiten für die Ausstellung. Und dann, wenn man die Grundidee mal hat, dann geht es eigentlich an die einzelne Bildfindung für die jeweilige Entwürfe, die dann zugrunde liegen. Aber grundsätzlich sind das eigentlich Fotografien, die ich selber mache, im Atelier.
Im Modell.
Genau, ich baue mir da meine eigene Welt. Also ich versuche, einen eigenen Kosmos oder eine eigene Kreation umzusetzen, wo ich eigentlich das Bild kontrollieren kann mit dem Licht, mit den Requisiten, mit den Möbeln. Fast ein bisschen wie ein Interior Designer.
Aber dann zum Beispiel sind das dann, also das ist dann eine konkrete Szene, die sich genauso dargestellt hat, oder?
Ja, das sind die Body Collisions, das sind ja die neuesten Werke, und das ist eigentlich ganz ein anderes Konzept, wie ich da eigentlich zur Bildfindung komme.
Ja.
Das basiert auf Collagen. Das sind eigentlich alles Collagen, die zugrunde liegen, Bilder, die zusammengeschnipselt werden von eigenen Fotografien, aber zum Teil auch aus Bildmaterial aus dem Internet. Und da wird das kreuz und quer zusammen geschnipselt und eine Art Picture Composing gemacht. Das kann auf dem Monitor sein, das kann auf dem Papier sein, das kann auf der Leinwand sein. Also da nütze ich eigentlich alle Medien kreuz und quer, bis ich dann zum Resultat komme.
Und dann arrangierst du es und dann überträgst du es sozusagen als Malerei, weil was ich ja sehr besonders finde in deinen Arbeiten, ist die Symbiose zwischen der Figur und dem Hintergrund. Also wie das sozusagen...
Ja, wie das verschmelzt.
Wie das verschmelzt,
ja. Ja, das ist mir sehr wichtig.
Und ja. Und das ist ja auch wirklich die Kunst, da eine Komposition zu schaffen, die eine Oberfläche ist, aber gleichzeitig Tiefe. Und weil es ist ja nicht, es ist sehr gleichberechtigt, ne? Es ist jetzt nicht... und das ist etwas, da hat dir dein grafisches Verständnis geholfen, weil du willst auch Bilder schaffen, die die Leute berühren und reinziehen, ne? Du hast schon so einen Ästhetikanspruch.
Ja, aber inhaltlich soll es ja auch irgendwie noch was hergeben. Das ist mir ganz wichtig, oder? Dass eigentlich die Leute da irgendwie auch berührt sind von dem Inhalt und dass es nicht einfach nur an der Oberfläche schön ausschaut. Also die Malerei, die hat ja auch was sehr Tiefgründiges, oder?
Es sind aber keine konkreten Personen.
Doch, das sind Personen, die im Atelier waren, diese zwei kleinen Porträts. Und hier zum Beispiel, das ist aus einem alten Schwarz-Weiß-Film von 1942, die Marie-Louise. Das ist eigentlich ein Flüchtlingsthema, ein Flüchtlingsdrama-Film von Franz Schnieder. Und das war ein alter Filmregisseur aus den 40er Jahren. Die Schweiz hatte mal eine blühende Filmindustrie, man kann es kaum glauben. Und die hatten auch viele Oscars gewonnen. Und das war nach dem Krieg dann irgendwann zu Ende. Aber dieses Flüchtlingsdrama, das Mädchen kommt aus Paris, also der Film spielt in der Schweiz, und das Mädchen kommt aus Paris während der Bombardierung, flüchtete und versuchte sich zurechtzufinden in der Schweiz oder bei einer Pflegefamilie. Und da gibt es auch viele Parallelen zu heute mit den ukrainischen Flüchtlingen und ähnliche Themen.
Und du erwähnst die Schweiz, du bist Schweizer, lebst in der Schweiz. Wie figurative Malerei oder sozusagen, es gibt jetzt eigentlich nicht richtig was, ich denke irgendwie an, du hast die erwähnt, die Farbfeldmaler, oder ich denke an Jean-Friedrich Snyder, du hast den Filmregisseur Snyder, häufiger Schweizer Name. Ja. Und die Kunst, die dich dann irgendwie früh geprägt hat, war ja auch keine Schweizer Kunst, ne? Also was waren so die Bezüge in der Schweiz? Weil du hattest irgendwie das Privileg oder das Glück, da eben früh schon mit der internationalen Gegenwartskunst zu tun zu haben, was mich auch an Konrad Fischer bzw. ja. Konrad Lueck denken lässt. Der hat ja eben in Düsseldorf Kunst studiert und hatte irgendwie einen Verwandten in Amerika, der ihm die Kunstzeitschriften schickte. Und so kam er zur Pop Art, weil er eben diese Motive irgendwie aus Amerika kannte. Und es ist ja interessant, was es für prägende Zugänge gibt, die dann wiederum mit einem was machen. Und gab es da Bezüge in die sozusagen, gab es irgendwie Role Models oder Künstlerinnen oder Künstler in der Schweiz, die dich da irgendwie geprägt haben?
Ja gut, die Zürcher Konkreten waren schon allgegenwärtig, auch in den 80er und 90er Jahren. Und das war schon eine sehr wichtige Kunstbewegung.
Aber natürlich sehr anders zu dem, was du gemacht hast, ne?
Ja, also ja, nicht so unbedingt aus dem Abstrakten heraus. Jetzt, wenn man meine Bilder anschaut, sieht man schon Parallelen, oder? Mhm. Also diese Verbindung ist da. Aber es ist gestischer, die Malerei, und aufgebrochener und ein bisschen ja weniger flächig.
Und wie ging es dann weiter von deinem Job als Lithograf zum vom Kunstlebenden? Also hast du das dann weitergemacht oder hast du gemerkt, du musst irgendwann sozusagen...
Nein, das war ja nur die Ausbildung. Ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich da irgendwie kreativ sein möchte und habe versucht, als Grafiker mich durchzuschlagen und habe ein eigenes Grafikwerbebüro gegründet mit einem Tisch und einer kaputten Schreibmaschine. Mhm. Und Computer hatte ich angemietet, mhm, im Copyshop. Ja, da musste man sich ein bisschen anfangs der 90er Jahre durchschlagen. Das war ja nicht die beste wirtschaftliche Zeit damals. Aber die 80er Jahre, die habe ich natürlich jetzt so in dem Sinn noch mitbekommen mit der Malerei, was da eigentlich alles abging, mhm, mit den neuen Wilden und, ja, und in Amerika die Neo-Expressionisten, Schnabel, Clemente,
auch alles über Fischl, Bischofsberger.
Ja, über Bischofsberger, mhm, genau. Der hat dann schon auch diese Kunst gezeigt. Und das war eine starke Bewegung damals.
Aber als du dann zu deiner eigenen Sprache gekommen bist, war der Kunstmarkt ja total am Erliegen, ne? 90er, ja, Anfang der 90er.
Ja, ja.
Weil wie ging es ja los mit dem Ausstellen und so?
Ja, die Malerei generell war im Prinzip in den 90er Jahren out, ja, ja. Und in den anfangs Nuller Jahren auch. Da war wirklich Video und Computeranimation, Installationen, das war eigentlich gefragt.
Die Malerei und jeder Ansatz von Figuren,
genau,
noch mehr aus.
Ja, ja. Aber das Interessante ist, dass ich ja noch bis Mitte 90er Jahre als Grafiker gearbeitet habe. Das war eigentlich immer mein Traum und immer meine Vorstellung, ein sogenannter Multimedia-Künstler zu sein. Mhm. Das war so ein bisschen ein 90er-Jahre-Wort, Multimedia-Künstler.
Ja, 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 ja.
Heute redet niemand mehr davon, also das ist ein bisschen veraltet. Und das war ja unerschwinglich, eine wirklich leistungsfähige Desktop-Anlage zu anschaffen. Das war so wahnsinnig teuer, um eben Multimedia, bewegte Bilder, Film und Ton zu kombinieren, ja, war sehr, sehr schwierig. Man konnte es fast nicht finanzieren. Aber es war immer so meine Idealvorstellung, die Musik und die Bilder irgendwie zu vereinen.
Mhm. Dann warst du gezwungen, diese Stimmung auf die Leinwand zu bringen.
Genau, und ja, das habe ich dann in der Malerei gefunden, mhm, weil für mich ist das immer noch die Königsdisziplin, absolut, die Malerei, ja, und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ich bin froh, ist die Malerei wieder zurück, mehr denn je.
Ja, und du scheust auch nicht in unserer Ausstellung in München, scheust du auch nicht davor zurück, dir den Allergrößten vorzunehmen und dich da zu beziehen und wir zeigen die Goya, den Goya-Zyklus, oder wie heißt die Gruppe?
Ja, The Goya Project.
The Goya, ja, Project.
Genau. Das ist eigentlich die Lockdown-Serie, die ich 2020 gemacht habe und für mich auch ein wichtiges Ereignis. Das war ja eine sehr introspektive Zeit, wo man sich zurückgezogen hat im Atelier und man konnte sehr konzentriert arbeiten, 2020, und das war schon auch von Vorteil, sonst hätte ich diese Serie gar nicht machen können, mhm, weil sie war sehr labor-intense, also sehr aufwendig, mhm, umzusetzen mit diesen vielen detaillierten Figuren von Goya. Ich habe mich ja für sein Spätwerk interessiert, mhm, als er sich 1793 vom Königshaus löste, konnte er seine freie Arbeit umsetzen. Und das war natürlich schon ein Durchbruch für ihn, obwohl er auch gesundheitlich Probleme hatte, aber hat sich dann auch in seinem Haus zurückgezogen und hat dann die Bilder an die Wand gemalt. Mhm. Die Pinturas Negras und die schwarzen Gemälde waren ja auch sehr bekannt. Mhm. Und das hat mich eigentlich sehr interessiert und habe das weiterverfolgt. Und weil ich da gewisse Parallelen sah, ja, habe ich da angefangen, mich eigentlich intensiv mit Goya auseinanderzusetzen.
Ich hatte ja mit Goya so eine Art Erweckungserlebnis, weil ich bin ja mit Kunst groß geworden, war aber eher genervt davon und war dann im Internat in Marburg, gab es eine, was sind das, Lithografien auch? Nee, das sind Drucke.
Radierungen.
Radierungen.
Ja, in Aquatinta.
Genau, der Schlaf der Vernunft. Und das hat mich dann irgendwie gepackt. Und auf einmal merkte ich, obwohl das ja so einfach ist, ist diese Energie so stark gewesen, was ja eben die irre ist, was das für eine Kraft entfalten kann. Und erzähl mal, wie bist du dann, das ist dann nicht, du hast dann nicht das Gefühl, das ist sozusagen, weil das ist ja schon eine große Sache, da irgendwie ranzugehen. Und wie kamst du, also wie ist der Zusammenhang dann zu dem Lockdown?
Also ich versuchte ja irgendwie eine Brücke zu schlagen von damals, Goya, der Maler der Revolution, und zu heute. Wir sind ja auch in einer Transformation in unserer Gesellschaft. Da gibt es auch soziale und politische Umschichtungen, die stärker denn je sind. Und da sah ich eigentlich ganz starke Parallelen von 1808, als Napoleon diesen Überfall auf Spanien gemacht hat und auch ganz Europa in Schutt und Asche gelegt hat. Und heute gibt es ja ähnliche Tendenzen. Mhm. Und die Aufstände in Amerika, die Pandemie als solches. Und Goya hat das eigentlich auch alles durchlebt, als Zeitgenosse damals, weil es gab ja auch die Pest, die große Plage. Da gibt es auch ein ganz berühmtes Bild, The Procession of the Flagellants. Das ist in Madrid eine Prozession mit dieser Bruderschaft, die sich da geißelt und versucht, die Pandemie irgendwie loszuwerden, indem sie Gott anbeten. Und ja, es gibt viele Parallelen von heute zu damals. Und da wollte ich eigentlich eine Brücke schlagen und einen Dialog starten.
Aber das ist interessant, was du sagst. Auch wenn man zum Beispiel an Picasso denkt, der ja zwei Weltkriege irgendwie mitbekommen hat.
Ja.
Das ist ja jetzt so sichtbar in den Bildern nicht, ne? Also, dass quasi wir glauben immer, wir leben in einer Krise oder finden jetzt aktuell gibt es natürlich irgendwie zwei Kriege und noch mehr gleichzeitig und die verarbeitete Pandemie und den Umbruch durch die Digitalisierung und KI und das sozusagen sich zu stark verändernde drohende Leben. Aber irgendwie war es immer so.
Genau, es sind ja immer so Wellenbewegungen, die die Zivilisationen durchleben. Das ist eigentlich so, ja.
Und du bist aber der Malerei immer treu geblieben. Du hast nie versucht, Multimedia-Künstler zu werden.
Nein, ich versuche es auf der Leinwand, was wahrscheinlich das Schwierigste ist, was es überhaupt gibt.
Wobei wir immerhin Projektionen jetzt zeigen.
Zum ersten Mal, ja. Ja, ja, genau. Also da gibt's wieder eine Verbindung zum Digitalen von heute. Man hat ja diese Möglichkeiten. Man hat jetzt die neuen Tools, die man einsetzen kann.
Ja.
Goya hat damals diese Tools verwendet, die er zur Verfügung hatte. Die Druckgrafik. Mit dem wurde er eigentlich berühmt in Europa. Ja. Nicht mit den Bildern, sondern mit der Druckgrafik.
Ja, ja, weil sie natürlich vervielfältigbar war.
Konnte man vervielfältigen. Ja. Und heute, die jungen Künstler von heute, die nutzen auch die Möglichkeiten, die Instrumente von heute mit Instagram und den ganzen Social Medias, mit diesen Kanälen, die zur Verfügung stehen. Und so können sie eigentlich ihre Kunst verbreiten und vielleicht auch was bewirken.
Wobei bei deinen Projektionen, finde ich jetzt interessant, wird ja quasi der Beton zur Leinwand und die Projektion zur Farbe. kann man irgendwie so sagen, ne?
Ja, es ist noch ein interessantes Experiment, dass eigentlich die Hülle des Ausstellungsraums auch eingekleidet wird und innerhalb die Räume mit Originalen bespielt wird, oder?
Ja, ja.
Die Räume stellen sich ja, sind so vier Räume, die stakettenartig aufgereiht sind, was ja sehr museal wirkt, und dann der Außenraum wird projiziert. Also eigentlich wie eine Umhüllung des Raums.
Und ist das Projekt für dich abgeschlossen jetzt, oder ist es immer ein ständiges Abarbeiten an Goya?
Also es war schon eigentlich meine konzentrierte Lockdown-Serie, die ich jetzt aber noch ein bisschen ausgeweitet habe, weil ich habe mir das immer vorgestellt, dass das eine institutionelle Ausstellung sein könnte, rein vom Thema her auch, weil es sehr komplex ist. Und es ist aber eine Ongoing-Serie. Also ich habe jetzt 2021, 2024 jetzt aktuell auch wieder neue Werke geschaffen, die wir dann in München zeigen.
Und kam das aus einer Not auch heraus, weil du quasi auch nicht mit Modellen arbeiten konntest?
Das war auch der Fall, ja. Es war ja alles ein bisschen anders als sonst. Das heißt, man musste irgendwie etwas einfallsreicher sein. Ich konnte ja keine Modelle zu mir ins Atelier einladen. Das war dann nicht so möglich. Und ja, dann kommt man auf andere Lösungen.
Wobei man ja eigentlich denken würde, für einen Maler ändert sich nichts. Der ist eh meistens alleine im Atelier. Aber mental macht das natürlich schon was.
Ja, das ist natürlich schon eine sehr konzentrierte Angelegenheit. Aber ich kenne viele Künstler, die eigentlich diese Zeit sehr gut nutzen konnten, um wirklich konzentriert arbeiten zu können im Atelier, ohne große Ablenkung.
Ja, mir haben viele, ich hatte das eben auch vermutet, aber mir haben auch viele, der hier Maler Johannes Kahrs zum Beispiel, der meinte, er wäre so gelähmt gewesen, er konnte kaum malen, weil ihn das so mental, ich hatte die beste Zeit.
Ja.
Ich habe es genossen. Ja. Also ich fand es total, ich fand, durch die digitalen Medien konnte man trotzdem kommunizieren. Ich glaube, der Podcast ist da entstanden. Ich fand es irgendwie, super, aber auch weil ich wusste, es wird wieder besser.
Ja.
Und sag mal, die Praxis im Atelier ist natürlich irgendwie eine fundamentale. Du hast jetzt gerade einen richtigen Atelier gebaut.
Genau, das ist so ein bisschen ein Gesamtkunstwerk, was mich jetzt 4 Jahre in den Bann zog. Das war eine starke Auseinandersetzung mit Kunst und Architektur. Und ein eigenes Atelier bauen, also natürlich schon gezeichnet hat es dann ein Architekt, aber nach meinen Entwürfen, nach meinen Renderings. Ja, und dann die Umsetzung, das war schon noch eine harte Nummer. Gerade in der heutigen Zeit, oder? Man kann davon ausgehen, es gab eine Zeit vor Corona und eine Zeit danach.
Und wie wichtig ist es, so einen Raum zu schaffen? Hat das was mit der eigenen Wertschätzung zu tun oder der Wertschätzung der Arbeit? Macht das einen großen Unterschied beim Malen auch?
Ja, also es sind verschiedene Faktoren, die da zusammenfließen. Für mich ist es auch ein bisschen ein kleines Vermächtnis. Man kann das eigentlich sehr gut dann später in ein Privatmuseum umwandeln, wenn ich mal nicht mehr male. Und das muss dann aber meine Frau entscheiden, was sie da möchte. Aber ich finde es einfach spannend von der Auseinandersetzung Kunst und Architektur, wo sind die Schnittstellen, die Berührungspunkte, was kann Kunst, was kann Architektur? Also Kunst muss jetzt in dem Sinn nicht funktional sein, Architektur schon.
Oder? Ja.
Also da gibt's schon auch große Unterschiede. Und es war auf jeden Fall eine spannende Zeit, jetzt dieses Haus zu entwerfen. Und auch eine sogenannte 4-jährige Ausbildung oder Lehre, die ich da durchlebt habe.
Wobei, was ich interessant finde, was du sagst, natürlich muss die Kunst, es ist ja das, was die Kunst auch frei macht, also freier auch als die Architektur, weil sie natürlich nicht dienen muss. Aber was ich an deiner Arbeit schon sehr schätze, also vor allem, was ja auch einen großen Unterschied macht, wenn man sie quasi physisch erlebt im Vergleich zu der digitalen Reproduktion oder der publizierten Reproduktion, ist schon doch auch dieses auratisch Einnehmende, auch zum Teil verführerische, aber dann in Bann ziehende. Und wann merkst du, wann dir das gelungen ist? Oder ist das irgendwann eine Routine, die man drauf hat?
Ja, das ist schwierig zu erklären. Also manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Man kann es nicht erzwingen, ein Bild zu gestalten auf diesem Geviert, Öl auf Leinwand, auf einem Malgrund, das so umzusetzen, dass dann dieses Auratische und dieses Geheimnisvolle entsteht.
Und so ein bisschen Nouvelle Vague und eine gewisse Düsternis oder französische Abgründigkeit.
Ja, ja, das, da kommen dann wieder so ein bisschen die Goya-Einflüsse rein, oder? Der Goya war ja Meister in dem, er war ja eigentlich der erste moderne Künstler überhaupt, der fähig war, die psychischen Abgründe der Menschen darzustellen. Das war eigentlich seine Leistung, oder? Dass er das konnte als erster moderner Maler. Und das sind schon starke Einflüsse. Mhm. Und als ich ein Jahr lang jetzt konzentriert nur mich auf Goya eingeschworen hatte und dann diese Bilder umgesetzt hatte, hatte ich auch diese Fratzen und grotesken Figuren ständig im Kopf. Und ich glaube, das hat auch seine Spuren hinterlassen in diesen eher expressiveren Arbeiten.
Und ist das Träumen wichtig?
Das Träumen ist sehr wichtig, ja. Und das Bild, das du erwähnt hattest, der Schlaf der Vernunft, das geht eigentlich ums Träumen, also um die Fantasie, wenn die Vernunft ausgeschaltet wird und dann die Fantasie zum Tragen kommt, oder? Dann wird das wahrscheinlich dann auch richtig spannend. Und dann entsteht eigentlich diese Vision und diese Vorstellung von etwas Neuem.
Und lass uns noch mal ein bisschen über die Technik reden. Also du hast erzählt, du machst eben zur Bildfindung Modelle, gefundene Fotografie und dann wird es kollagiert auf dem Papier, am Computer. Und wie geht es dann an die Leinwand? Projizierst du oder legst du los oder zeichnest du vor?
Also das ist eigentlich alles reine Malerei. Mir ist es wichtig, dass alles von Hand gemacht wird und von Hand vorgezeichnet wird und dann auch sehr expressiv und malerisch umgesetzt wird. Es geht mir wirklich um die reine Malerei und nicht irgendwie, dass noch eine Collage zugrunde liegt unter der Bildoberfläche, unter der Textur, der Ölfarbe. Das ist wirklich reine Malerei und das spürt man auch, denke ich.
Wie gelingt dir denn die Verbindung zwischen Hintergrund und Figur?
Dieses Integrale ist mir eigentlich sehr wichtig, da das etwas vom Schwierigsten ist überhaupt, wie kann man die Figur im Raum festhalten und verankern. Da hilft zum Teil auch die Fotografie, weil das eine reale Umgebung ist meistens, die man ein wenig abstrahieren kann in der Malerei. Das lässt das eigentlich zu. Man kann da ein bisschen weitergehen. Mit der Fotografie ist man ja natürlich gebunden an das Abbild, an das Lichtbild, was eigentlich da ist.
Ach, du meinst die reale Inszenierung im Raum, die Vorbild ist für das Bild?
Genau.
Okay.
Und die kann aber dann auch abstrahiert werden. Und so entsteht eigentlich so ein Hybrid.
Weil ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du dann solche Elemente dann im Raum hast, aber hier gab es diesen Schatten.
Den gab es, der wurde aber noch ein bisschen abgeändert. Mhm. Also man hat ja die malerische Freiheit, dass man sich ja nicht ganz genau an die Fotografie halten muss. Aber jetzt beim Porträt ist das natürlich schon so, wenn man eine Person porträtiert, also jetzt in meinem Fall, wenn das Modell ins Atelier kommt, da ist mein Anspruch schon auch, dass man das dann erkannt, wer das sein könnte, oder dass, dass man die Person dann irgendwie auch spürt, oder?
Und lass nochmal, was ich schon interessant finde, ist natürlich, du bist Schweizer, lebst in der Schweiz, wir haben über Krisen geredet. Die Schweiz ist ja schon auch irgendwie ein bisschen außen vor, oder? Von all diesen Herausforderungen.
Ja, das ist schön gesagt. Also eigentlich könnte man auch sagen, sehr privilegiert, oder? Ja. Wenn man vergleicht, wie es in anderen Ländern zu und her geht. Das ist schon so, ja. Aber das ist eine, irgendwo durch auch eine Errungenschaft der Schweizer, die halt immer wirklich auch fleißig waren. Aber das hat sicher auch mit unserer politischen Struktur zu tun.
Mit der direkten Demokratie und der Einbindung.
Ja.
Aber du bist nicht weniger betroffen sozusagen. Also man ist nicht sozusagen in der Blase und hat das Gefühl, man ist im Elfenbeinturm und es betrifft einen nur bedingt.
Nein, das denke ich nicht. Also die Schweizer haben auch natürlich genauso Diskussionen und die gleichen Themen, wie überall auch. Ja, wir suchen eigentlich einfach eine gute Lösung, aber all die großen Umwälzungen und die großen Probleme mit der Umweltkrise, das können wir natürlich auch nicht groß beeinflussen. Mhm. Oder? Das sieht man jetzt auch wieder mit diesen Naturkatastrophen im Tessin und im Wallis.
Ja.
Das ist zurzeit ganz schlimm. Ja.
Und wo findest du deine Inspiration?
Also schon auch in der Musik immer noch. Ich mache ja selber immer noch so für mich wirklich auch nur als Hobby elektronische Musik. Und das ist eher so experimentell. Und diese Klänge versuche ich dann auch ein bisschen zu visualisieren. Und das sieht man schon auch jetzt in den neuen Arbeiten, diese tanzenden Bewegungsabläufe und diese Loops und diese Farbklänge und Klangfarben, das hat ja auch mit Musik zu tun. Und was immer wieder vorkommt, was ganz stark ist und zentral in meiner Arbeit, ist das Sampling. Also wie eigentlich in der Musik sample ich meine eigene Malerei. Ich verwende immer wieder Bits und Parts von meiner alten Malerei, von meinen alten Bildern und versuche die wieder neu zusammenzusetzen, entsteht wieder was Neues. Das hatte ich vor allem bei den abstrakten Bildern gemacht, diese immer wieder gesampelt. Da gab es ein Urbild, das erste Bild, und von dem nahm ich dann immer wieder die Strukturen und erfand dann wieder was Neues daraus. Das ist eigentlich unendlich, wie im Sampling.
Aber um nochmal den Bogen zurück zur Lithografie zu schlagen, ist das auch was du machst?
Also Druckgrafik kommt immer wieder vor. Ja. Das ist eine gute Möglichkeit, auf Papier zu arbeiten. Und das ist ja natürlich auch interessanter und erschwinglicher. Von dem her hat man da ganz andere Möglichkeiten.
Und sag mal, bei dieser Goya-Serie, wie gelingt dir denn quasi die Trennung, die Hommage, aber quasi auch das autark Denzler bleiben? Also, weil wie viel davon ist sozusagen in Bezug zu und in Verehrung zu Goya? Und welche Bildfindungen sind vollkommen autark? Oder wo ist die Abgrenzung?
Ja, also ich hatte schon versucht, eigentlich die Bilder von seinem Spätwerk in Szene zu setzen und die in meiner Bildsprache umzusetzen. Ich habe jetzt aber nicht irgendwie was komplett neu erfunden oder Bilder gemalt, die Goya hätte malen können, außer den Totenschädel.
Der ist mir gerade aufgefallen, der Vanitas.
Der hätte Goya malen können, hat er aber nicht.
Und es ist aber auch kein Detail.
Ja, den habe ich dann eigentlich selber umgesetzt. Und eigentlich ist es eine Abfolge. Ich habe 3 Porträts gemalt, Goya der Jüngere, Goya der Ältere und dann noch den Schädel. Also so wie so ein Ablauf, ein Zeitraffer sozusagen, oder, von seinem Leben.
Aber der Schädel findet sich nicht in einem der Werke, ne?
Nein.
Also das ist eine eigene Schöpfung.
Erfindung, ja, von mir, genau.
Was ich noch interessant finde, ist, du hast es, wir haben über Architektur gesprochen. Wie wichtig ist so ein, für uns ist es ja sehr wichtig, wir wollen ja versuchen, auch mit München, hier mit Berlin, sind zwei außerordentliche Orte, das ist eine ehemalige Kirche. Hier, deshalb vielleicht funktioniert das auch so gut. Diese Ziegel sind die Ziegel von den zerbombten Gebäuden, die hier in der Nachbarschaft standen. Also die waren wirklich hier, 50 Meter, 100 Meter weiter weg. Und die ganze Gegend wurde hier im Zweiten Weltkrieg komplett zerbombt. Und der Architekt hat diese ganzen Trümmerziegel eingesammelt und damit die Kirche ausgefacht, was jetzt heute quasi die Wand sind und ganz bewusst eben keine White Cube-Situation. Und so ist es ja in München auch. Das ist ja das ehemalige Kohlesilo. Also in diesen Betonschächten, in denen jetzt deine Bilder hängen, war die Kohle, die aufgrund der Schwerkraft nach unten rutschte, um dort verfeuert zu werden und um, ich weiß nicht was, Stahl oder Bahnhof, irgendwas wurde damit geheizt. Wie wichtig ist sozusagen, wie wichtig ist der Ort, an dem deine Bilder gezeigt werden?
Also die räumliche Umgebung ist natürlich matchentscheidend. Das hat natürlich auch mit dem Raum und mit dem Licht zu tun. Interessanterweise ist jetzt hier eigentlich ein Mischlicht vorhanden, was ich eben im Atelier auch pflege. Ich habe ein Tageslicht und ein Kunstlicht gemischt.
Ja.
Sogar für die Reproduktion verwende ich das. Wenn ich meine Bilder fotografiere für die Bücher, dann habe ich eigentlich so ein stimmiges Licht, das mich irgendwie am meisten inspiriert. Und hier hat das auch diese Lichtqualität und das ist natürlich enorm wichtig als Maler, das Licht, wie wird das Licht überhaupt inszeniert, oder? Und im Bergson-Kraftwerk, das ist natürlich auch ein sehr eindrücklicher Ort, rein von der Größe schon und der ganzen Materialisierung mit dem Beton. Mein Atelierhaus ist sinnigerweise auch aus Backstein außen und innen Sichtbeton. Also es hat so ein bisschen eine museale Qualität. Und das wurde eigentlich bewusst so gewählt, weil ich finde, das soll auch die Zeit ein wenig überdauern und nicht nur 30 bis 50 Jahre halten, so ein Haus.
Was ich gut finde jetzt in der Ausstellung in den Silos, man guckt ja nach unten und guckt in diesen Schacht.
Ja.
Und man diese sozusagen Stimmung passt perfekt. Ich finde hier auch sozusagen
dieses Abgründige.
Ja, das Schöne, aber auch gleichzeitig, das ist ja unheimlich schön, aber es ist eben aus den Trümmern. Ja? Also es ist ja auch, diese Kohle ist ja Nazi-Architektur da. Leider konnten die Nazis ja ziemlich gut mit Räumen umgehen. Ja, super. Andi, ich danke dir sehr.
Super.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke dir für die Ausstellung.
Johann, war spannend. Danke.